Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht vor deinem Monitor, Fernseh, Laptop oder Handy, Tablet, wie auch immer, und bist bereit, wieder Gottes Wort zu hören. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Amen. Wir steigen genau da ein, wo wir gestern aufgehört hatten, bei der schonungslosen Ehrlichkeit der Bibel. Jesus war auferstanden und noch immer fiel es allen schwer, das Unglaubliche zu glauben. Ihr habt es eben in der Lesung gehört mit der Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Sie haben es nicht kapiert. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch aber unmöglich, dass ein Toter wieder zum Leben kommt nach 3 Tagen. Genauso würde jeder von uns reagieren, da bin ich mir sicher. Wenn einer, von dem ich überzeugt bin, dass er tot ist, mir erscheint, dann ist das einfach nicht in den Verstand zu kriegen. Das ist unmöglich, auch wenn ich ihn sehe. Es muss sich um eine Verwechslung, um einen Doppelgänger handeln. Das sagt mir mein Verstand. Oder, das kommt gleich auch noch in unserem Predigttext vor, der nächste Schritt, er ist es, aber er kann unmöglich hier wirklich da sein, in Fleisch, zum Anpacken, zum Ansprechen. Es muss ein Geist sein, ein Traum oder eine Halluzination. Das wäre dann die fortgeschrittene Reaktion auf einen Toten, der mir begegnet und der wirklich lebt. Einbildung. Genau davon berichtet unser Predigttext. Unheimlich spannend, wie ich finde. Weil nur wer komplett blind ist mit dem Herzen und mit dem Verstand, spürt nicht, dass dieser Bericht der Wahrheit entspricht. So eine Totalblamage der Jünger hätte sich kein Fantasieautor aufgeschrieben oder ausdenken können. Oder denkst du anders? Mann ist der Bibel. Komm, ich lese ihn dir vor aus Lukas Kapitel 24, die Verse 36 bis 35, sozusagen die Fortsetzung der Lesung von den Emmaus-Jüngern. Lukas schreibt und berichtet: Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch hin. Und er nahm's und aß es vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Amen. Merkst und spürst du, wie Jesus darum kämpft und darum ringt, dass wirklich alle im Raum merken: Hey, das ist ja wirklich Jesus. Er war tot und er lebt. Eben noch von Gott auferweckt, von den Toten, um aufzustehen. Eben noch den Tod besiegt. Was für ein Kampf. Doch wenn du jetzt denkst, damit ist alles klar, das reicht, um zumindest Freunde und Familie zu überzeugen, dann irrst du. Die Bibel, Gottes Wort, bleibt schonungslos ehrlich und bleibt dafür für uns und sogar für kritische Betrachter ehrlich und authentisch. Jesus ist ein Fisch vor den Augen aller, um zu beweisen, dass er kein Geist, keine Halluzination war. Und er isst ihn. Stell dir das mal kurz vor, diese Situation. Jesus in dem Raum, alle drumherum, einer reicht ihm diesen gebratenen Fisch und sagt zu Jesus, damit wir sicher sein können, dass du es bist, iss. Und dann isst Jesus tatsächlich diesen Fisch, während alle um ihn herum auf ihn draufstarren und sagen, boah, ist ja wirklich echt, der lebt ja. Was da für ein Getuschel im Hintergrund war, was da für Gedanken bei denen, die zugeschaut haben, durch den Kopf gingen. Spannend, unheimlich spannend. Aufkeimende Hoffnung, immer noch Furcht und Erschrecken wahrscheinlich und doch ein langsames Erkennen auch der Wahrheit. Deswegen ist dieser Text so spannend und auch so schön und so schön ehrlich. Obwohl Jesus den Tod besiegt hat, müsst ihr euch mal vorstellen, war seine Überzeugungskraft immer noch notwendig. Es war tatsächlich ein Kämpfen und ein Ringen, dass die Menschen kapierten, dass er wirklich lebt. Den Tod besiegt, aber die Menschen glauben es noch immer nicht. Und es waren ja nicht die Kritiker. Es waren seine Freunde, seine Familie, seine Jünger, die ihm folgten, die ihn kannten. Und auch bei ihnen musste er darum ringen und kämpfen, dass sie das endlich kapieren und verstehen, dass er wirklich lebt. Und dann, nachdem Jesus den Fisch gegessen hatte, kam die Lehrstunde für die Jünger. Ich fasse es mal für euch zusammen in etwas modernerer Sprache. Leute, was habt ihr eigentlich? Es steht im Alten Testament doch genau so drin. Ihr kennt sie doch, die Bibelstellen. Und ich habe euch doch schon zu meiner Lebzeit mehrfach darauf hingewiesen, dass sie nach 3 Tagen von den Toten auferstehen werde. Ich kann mir vorstellen, wie Jesus ein bisschen stöhnen. Jeder, der von euch Lehrer ist oder Lehrer kennt, der weiß, wie man sich fühlt, wenn man das Gleiche immer wieder wiederholt. Eltern kennen das auch bei den Kindern. Immer wieder wiederholen und es bleibt einfach nicht drin. Ich stelle mir vor, dass Jesus das genauso gerade gesehen hat. Er wiederholt es, hat es gesagt. Und als es dann passierte, haben sie es immer noch nicht verstanden. Deswegen sagt Jesus das hier nochmal. Vers 44 war das. Jetzt von Lukas. Jesus sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich doch zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in dem Psalm. Und dann kommt der letzte Satz unseres Predigttextes, gesprochen von Jesus, eigentlich fast eine Bankrotterklärung der Jünger und Freunde. Lukas schreibt, da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, und dann kommt's, dass sie die Schrift verstanden. Ein Aha-Erlebnis. 3 Jahre hatte Jesus ihnen gepredigt, die Schriften des Alten Testaments auferlegt und erklärt. Und das war ja auch anders als heute. Damals gab es kein Fernseher, kein Internet, kein Handy, kein Tablet. Und was es nicht noch alles gibt, noch nicht mal ein Telefon oder ein Radio gab es. Und da saß man immer zusammen, hat sich unterhalten, sich ausgetauscht, diskutiert. Sachen konnte man auswendig. 3 Jahre war Jesus mit seinen Jüngern intensivst unterwegs. Und erst jetzt verstanden sie die Schrift. Unglaublich! Und dann auf der anderen Seite doch nachvollziehbar. Oder? Kannst du dich in die Situation der Jünger hineinversetzen? Ich glaube, wir können das. Gekreuzigt, gestorben, wirklich tot und nach 3 Tagen tatsächlich auferstanden. Und nun haben sie das unmöglich Geglaubte vor ihren Augen. Nicht nur vor ihren Augen. Ihr habt es eben gehört. zum Anfassen. Er zeigte die Hände, er zeigte die Füße, er aß den Fisch. Mensch, ich bin aus Haut und Knochen. Ich bin wirklich der Mensch Jesus, den du kennst, den du kennengelernt hast, den, mit dem du geredet hast, umhergezogen bist 3 Jahre. Aber es bleibt für mich verständlich, als Mensch, dass die Jünger erst jetzt die Bibelstelle verstehen konnten, die den Tod und die Auferstehung Jesu vorhersagten. Wir stehen auch heute noch im Alten Testament. Unheimlich spannend, das mal zu lesen. Dann mal zu gucken, ja, was kannten die Jünger und warum haben sie das nicht kapiert? Also es gibt diese Vorhersagen auch immer noch im Alten Testament zum Nachlesen. Halten wir an dieser Stelle schon mal Folgendes fest. Was für die Jünger damals galt, aber für uns heute auch immer noch Bedeutung hat. Für dich persönlich, für deinen persönlichen Glauben auch immer noch Bedeutung hat. Die Jünger kannten die Schriften des Alten Testamentes gut. Vieles sogar auswendig. Aber etwas gut kennen, ja sogar auswendig kennen, bedeutet noch lange nicht, dass wir es verstehen, dass du es verstehst. Du kannst 1000 Bibelsprüche nach dem anderen zitieren können, auswendig können und doch keine Ahnung haben, was damit gemeint ist. Also, Kennen der Bibel ist gut. Bibelsprüche, ihr erinnert euch hoffentlich an den Wochenspruch. Auswendig zu können ist gut, aber dann muss tatsächlich der nächste Schritt darauf folgen, nämlich das Verstehen. Und das kriegen wir allein ohne Hilfe nicht hin. Heute in unserem Predigttext brauchten die Jünger Jesus selbst, der ihnen, wie Lukas berichtet, ich zitiere, die Schrift öffnete. Wir brauchen zum Verstehen immer Gott, Jesus und den Heiligen Geist. Oder umgekehrt formuliert, wenn du etwas von der Bibel kapierst und verstehst, Mensch, jetzt wird mir das ja klar. Ah, so ist das gemeint. Hast du es Gott, Jesus und dem Heiligen Geist zu verdanken und nicht deiner überdurchschnittlichen Intelligenz? Praktisch heißt das doch für dich, ganz praktisch, für den Alltag als jemand, der an Jesus glaubt. Wenn du in der Bibel liest, sprich vorher ein Gebet. Ein ganz kurzes reicht. Ein Beispiel: Gott, ich nehme mir jetzt Zeit und lese in deiner Bibel. Hilf mir, das, was ich lese, zu verstehen und dass ich auch kapiere, was du mir damit sagen möchtest. Amen. Nur ein Beispiel, kannst du auch noch kürzer formulieren. Öffne mir die Augen. Oder wie ich immer vor der Predigt in letzter Zeit gebetet habe: Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand. Deswegen kommt dieses kleine Gebet immer vor der Predigt, weil ich kann das noch so gut formulieren, rhetorisch umsetzen. Wenn Gott nicht will, kapierst du gar nichts. Deswegen brauchen wir auch bei der Predigt, beim Lesen der Bibel, immer Gott, Jesus und den Heiligen Geist, um uns das Herz zu öffnen. Und bitte nicht nur das Herz, sondern auch den Verstand. Denn wenn Gott den geschenkt hat und gemacht hat, sollen wir ihn auch benutzen und einsetzen. Der Glaube hat was mit dem Herzen zu tun, ja. Aber genauso mit dem Verstand. Öffne beides und bitte darum, dass Gott beides öffne. Das Zweite, was du aus diesem Verstehen der Jünger für dich persönlich mitnehmen kannst, ist, auch manche Dinge in der Bibel zu begreifen, manche Dinge, die den Glauben betreffen, zu begreifen, braucht es Zeit und Wiederholung. Mehrfach hat Jesus in den 3 Jahren, in denen er mit den Jüngern umhergezogen ist, sein Leiden, sein Tod und sein Auferstehen nach 3 Tagen vorhergesagt. Habe ich ja schon eben gesagt. So lange hat es gebraucht, bis die Jünger es verstanden haben. Und so lange darf es auch brauchen. Manches in der Bibel verstehen wir nicht. Verstehen wir nicht sofort, manches schon. Manches braucht Zeit. Es liegt nicht an dir. Die hatten Jesus als Lehrer. Hallo? Eigentlich sollten sie es doch kapiert haben. aber es braucht anscheinend für manche Dinge im Glauben, für manche Bibelstellen, für manche Bibelpassagen, manche Bibelbücher Zeit und Wiederholung. Dass du manches, was du nicht verstehst, trotzdem immer wieder liest, immer wiederholst und dir nochmal anguckst. Wie war das noch? Was stand da? Das habe ich damals nicht kapiert. Und vielleicht kommt dann dieses Öffnungsgefühl, dass du es verstehst. Und dann in dem Augenblick kannst du sagen, ja, Gott hat mir das Herz geöffnet und natürlich den Verstand. Und dann der spannende dritte Punkt für dich ganz persönlich zum Mitnehmen. Jesus öffnet dir deinen Verstand. Das heißt, er pflanzt weder dir noch den Jüngern Wissen und Verständnis ein. Nach dem Motto, der kapiert's nicht, der Pastor Mark Gommlich, dem hau ich den Gedanken einfach in den Kopf, dem hämmer ich ihm ein, dann kapiert das vielleicht endlich. Nein, so ist der Gott der Bibel nicht und so ist auch Jesu liebevoller Umgang mit uns nicht. Obwohl Gott, Jesus und der Heilige Geist das könnten, unser Gehirn so programmieren, dass eigentlich alles klar ist, machen sie das nicht. Was Jesus hier macht, eröffnet Herz und Verstand, damit du das dann auf einmal kapieren kannst. Verstehst du den Unterschied? Jesus zwingt uns seine Gedanken nicht auf. Er erzählt es uns, wenn nötig, 1000 Mal, 2000 Mal, damit es endlich drin ist. Aber das zu verstehen, ist unser Ding, ist dein Ding, ist deine Verantwortung und deine ganz persönliche Entscheidung. Jesus drängt seine Gedanken nicht auf und Gott, sein Vater, auch nicht. Lukas macht das deutlich in Vers 45. Da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Es ist eigentlich wunderbar, was wir für einen wundervollen Gott haben und wie Jesus mit dem Menschen umgeht, wie Jesus mit dir umgeht. Das ist so wunderbar. Anders, als es mancher glaubt, anders, als es mancher predigt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, und das passt dazu, was ich eigentlich ja heute auch versprochen habe. Denn genauso ist es auch bei dem Thema krank werden, krank sein, gesund bleiben und gesund sein als Christ. Viel Missbrauch, aber auch viel Glaube, der dadurch positiv gesehen entstanden ist. Aber auch viel Glaube durch dieses Thema Krankheit und Gesundheit, der durch falsches Bibelverständnis, falsches Predigen und falsches Ausüben zerstört worden ist. Ja, und auch viel Angst und Zweifel wurden und werden mit diesem Thema gesät. Krankheit und Gesundheit. Die Heilige Schrift, die Bibel, sagt was zu diesen Bereichen. Krankheit, Gesundheit. Und es gilt, sie zu verstehen. Und es ist nicht einfach. Wie bei dem Thema der Auferstehung. Manches ist schwer zu verstehen. Und dabei ist es wichtig, dass du nicht auf Menschen hörst, die dir irgendwas erzählen sollen. Hör auch nicht auf den Pastor oder andere, sondern hör auf das, was die Bibel sagen möchte zu dem Thema. Nur die Bibel bietet uns als Christen ein Fundament, auf dem wir unseren Glauben aufbauen können. Und es sind nicht irgendwelche Menschen, die dir Herz und Verstand öffnen, sondern durch dieses Gespräch mit den Jüngern und Jesu wird klar, Jesus selbst, Gott selbst, sein Heiliger Geist, öffnen dir Herz und Verstand. Das sind die einzigen, die das können und auch sollten. Denn wenn Menschen das versuchen, ist Missbrauch vorprogrammiert. Und ein grundsätzliches Verstehen unserer Situation in der Welt aus Gottes Sicht, aus der Sicht der Bibel, bleibt dabei das Wichtigste. Deswegen habe ich in den vorhergehenden Predigten zu dem Thema das Fundament gelegt. Das Fundament gelegt, zu verstehen, dass Krankheit, Leiden und Tod nicht in Gott ihren Ursprung haben, sondern in dem Bestreben des Menschen, ohne Gott leben zu wollen. Misstrauen gegenüber Gott, dass er uns was vorenthalten möchte. Stichwort Adam und Eva. Und du musst erkennen und verstehen, dass es nicht Gottes Hauptziel ist, dir ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen, hier auf Erden. Das ist auch ein wichtiger Grundsatz, den wir verstehen müssen, damit unser Glaube nicht zusammenbricht, wenn wir krank werden, krank sind und sterben müssen. Es ist nicht Gottes Hauptziel, dass du, dass ich ein langes, gesundes Leben führen. Vers 3 aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, bringt es auf den Punkt. Paulus schreibt, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da ist sie wieder, die Erkenntnis. Gott will das, dass wir es verstehen und erkennen, was er mit der Bibel sagen möchte. Zu dem großen Hauptziel, wie wir wieder zu ihm finden, durch Jesus Christus, durch seine Auferstehung, dass er das möchte. Und es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die er möchte, dass du verstehst, wie die Jünger. Und es ist wichtig, dass du da dich auf die Suche machst und Antworten suchst und für ein offenes Herz und einen offenen Verstand betest. Und wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen, sind wir wieder bei Jesus. Denn er sagt ja selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du die Wahrheit erkennen sollst, wie Gott das möchte, dann steht für die Wahrheit nur eben Jesus Christus ein. Und wenn du das erkennst, wenn du Jesus erkennst, hast du alles, was du brauchst. Und Gott hat sein Hauptziel bei dir erreicht. Du bist und gehst nicht mehr verloren. Du hast die Eintrittskarte ins Leben nach dem Tod, ins Paradies, wie ich das schon in einer der ersten Predigten sagte. Aber Gott hat mehr für dich, noch viel mehr als nur dieses große Hauptziel. Das ist das Wichtigste, keine Frage. Aber es gibt noch viel, viel mehr, was Gott dir anbietet. Für den Alltag, kleine und große Dinge. Die aber, merk dir das, nicht das Hauptziel Gottes sind, mit dir und deinem Leben. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, ein wunderbarer Spruch, lohnt sich auch, den zu können. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Aber der erste Satz ist entscheidend, wie gesagt. Wer an mich glaubt, wird leben. Und da sind wir wieder beim Wochenspruch. Ich bin lebendig, sagt Jesus. Und Jesus sagt uns auch dieses Leben zu. Wer an mich glaubt, wird leben. Und da ist all das Schöne drin, was dir gerade einfällt. Die schönen Augenblicke, die Jahre, Jahrzehnte, die wunderbar sind als Mensch hier auf Erden. Und dieses Leben, es ist eben nicht auf das Leben, nicht nur auf das Leben nach dem Tod bezogen, sondern auch davor, im Jetzt und im Hier. Vergisst aber niemals dabei das Hauptziel Gottes, dich zu ihm zu führen, in das Leben, in die Ewigkeit nach dem Tod. Und Gott will nicht, dass wir hier einfach nur stumpfsinnig leben, sondern er will uns gutes Leben schenken. Auch gesundes Leben. Gott hat uns Tipps und Hilfestellung für ein gutes Leben im Hier und Jetzt gegeben, hineinschreiben lassen in die Bibel. Weil er möchte, dass wir ein gutes, glückliches Leben haben. Und zwar auch jetzt in dem Augenblick, wo ich an ihn glaube und auf Jesus Christus vertraue, auf die Auferstehung, dass er um uns ist und lebt. Gut zu leben heißt allerdings nicht grundsätzlich, das muss dir auch klar sein, gesund zu sein. Mit Gott, mit Jesus kann dein Leben auch trotz Krankheit und Leid, so verrückt sich das anhören mag, gut und glücklich sein. Gestern hieß die Predigt, sei neugierig auf das Überraschende. Und das ist überraschend. Wenn man das nicht kennt, wenn man nicht an Gott und Jesus glaubt, dann ist das doch nicht vereinbar, dass ich krank bin, ich leide und gleichzeitig gesund bin, gleichzeitig glücklich bin und froh und zufrieden. Das passt für einen Menschen nicht zusammen, der das Gefühl nicht kennt, dass Gott da ist und Jesus auch. Aber es ist möglich. Das heißt, Gesundheit ist für Gott nicht das A und O, sondern manchmal auch trotz Krankheit glücklich, zufrieden zu sein und sich geborgen zu fühlen. Und doch hat Gott dir Tipps und Hilfestellungen gegeben, wie du gesund bleiben kannst und sogar wie du gesund werden kannst. Ich bin der Herr, dein Arzt. Lesen wir im 2. Mosebuch, Kapitel 15, Vers 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn das stimmt, dann hat Gott ja auch Heilung bei sich dabei, im Gepäck. Und deswegen hat Gott tatsächlich einiges parat, damit du gesund bleibst und gesund werden kannst. Gott kennt sich doch mit allem aus, oder? Auch mit dem, was dich krank machen kann. Gott kennt den Coronavirus, er kannte ihn schon, als wir noch gar nichts davon wussten. Selbst die Chinesen nicht. Das, was wir erst langsam zu begreifen beginnen, wusste Gott schon immer. Von Anfang an der Schöpfung gleich, ganz von Anfang an. Wenn es deiner Seele schlecht geht, bewusst oder unbewusst, wenn dich dein Gewissen quält, dann macht dich das auf kurze oder lange Zeit krank. Dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Ist doch so, oder? Das erkennen wir erst jetzt als Menschen. Vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren. Dass eine belastete Seele, ein belastetes Gewissen uns krank macht. Verstehen wir es jetzt. Gott verstand das schon von Anfang an. Und dann hat er einen Vorschlag für dich, den ich an dich weitergebe. Und ich drehe ihn mal ein bisschen um, damit du das vielleicht kapierst. Vielleicht heute zum ersten Mal erkennst, was Gott damit meinte überhaupt. Und zwar sind das die 10 Gebote, wo wir dann gleich immer an Verbote denken. Aber pack doch einfach mal ein anderes Wort dahin. Die 10 Gebote sind 10 Gesundheitstipps von Gott an dich. Hört sich verrückt an, aber ist einleuchtend. Und zwar ganz schnell. Ganz schnell, gutes Beispiel, du sollst nicht lügen. Wer schon mal gelogen hat, und ich behaupte mal ganz frech, das sind 99,99%, die wir hier alle dran teilnehmen, der weiß, dass Lügen nur im ersten Augenblick oberflächliche Erleichterung bringen. Und dann müssen wir doch ständig neue erfinden, damit die erste nicht auffliegt, oder? Und dann ist die Angst da, dass die Wahrheit herauskommt. Und diese Angst wird immer größer, lässt uns unruhig schlafen. Und auf kurze oder lange Sicht wird auch deine Gesundheit durch dieses Lügen Schaden nehmen. Oder? Du sollst nicht töten. Wer einem Menschen das Leben nimmt, selbst wenn es richtig und notwendig war, wenn dadurch Leben beschützt wurde, durch Polizei und Soldaten, so lastet das Töten doch auf der Seele. Oder? Sei der Grund gut oder sei er abgrundtief böse. Egal wie der Grund aussieht, das Töten lastet auf dem Menschen, der es tut. Posttraumatisches Belastungssyndrom, posttraumatische Belastungsstörung, heißt es dann, was sich daraus entwickelt. Gar nicht gut für die Gesundheit. Oder? Gott sagt, du sollst dich töten, aus einem guten Grund, weil es dir gut tut, wenn du diesem Gebot, diesem Gesundheitstipp folgst. Etwas schwieriger zu verstehen, das nächste Gebot, der nächste Gesundheitstipp von Gott für dich. Und vielleicht deswegen diesen kleinen Zusatz noch daran gepackt an dieses Gebot, damit es klar wird, dass es dir gut tut. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Jetzt kommt's. Auf dass du lange lebest und dir es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Auf dass du lange lebst. Da hat Gott diesen Zusatz direkt in dieses Gebot, in diesen Gesundheitstipp hineingepackt. Die 10 Gebote sind gleichzeitig auch 10 Gesundheitstipps für dich. Und dann verlässt du vielleicht dieses Denken, dass es Verbote sind, dass Gott dich damit knechten möchte, dir das Leben schwer machen möchte. Es ist genau das Gegenteil, was Gott mit den Geboten bezweckt. Nämlich, dass es dir gut geht, dass du gesund bleibst, deine Seele gesund bleibt, dein Herz gesund bleibt. Und das Gleiche kannst du machen mit dem Rest der 10 Gebote. Geh die miteinander durch. Manchmal ist es ein bisschen versteckter, aber es macht Sinn, dass Gott uns die Gebote gibt, nicht weil er das einfach für richtig erklärt, sondern dass er weiß, sie sind richtig und sie tun im Leben hier auf dieser Welt gut. Dir und mir, deiner Seele, deinem Gewissen, deinem Herzen. Die 10 Gebote gab es im Paradies nämlich nicht. Das muss dir klar sein, da gab es nur eins. Die 10 Gebote sind speziell für diese, unsere Welt von Gott gegeben, die seit dem Rauschmiss aus dem Paradies voll Krankheit, Leid und Gewalt ist. Und Gott gibt dir diese 10 Gebote, diese 10 Gesundheitstipps, damit du hier in dieser gefallenen Welt leben kannst. Gut und glücklich und zufrieden leben kannst. Die 10 Gebote haben doch ihren Sinn. Vielleicht verstehst du es heute. Vielleicht macht Bing. Wie bei den Jüngern heute, als sie mit Jesus reden und er ihren Verstand, ihr Herz öffnete. Das wünsche ich dir heute, dass du das verstehst. Mach dir das klar. Lies es immer wieder, bis es Klick macht bei dir. Wenn du gesund bleiben willst, halte dich um Gottes, aber auch um deinetwillen an die 10 Gebote. Keine Garantie für Gesundheit. Aber es ist dein Beitrag, und zwar ein bedeutender dazu, der in deiner Hand liegt. Und was, wenn, wie zu erwarten, das nicht klappt, wenn du dich nicht daran hältst an diese 10 Gebote und die Auswirkungen des Nichteinhaltens auf deiner Seele, auf deinem Herzen schwer lasten, du nicht schlafen kannst, es ist immer wieder nachts hochkommen, diese Gedanken, was du falsch gemacht hast, wo du Menschen verletzt hast, wo du dich nicht an Gottes Gebot gehalten hast. Was dann, wenn es nicht geklappt hat und es klappt nicht? Deswegen Kommentar der Bibel ist ja von Jesus auch, wir sind alle Sünder. Wir alle schaffen es nicht, die 10 Gebote zu halten. Nur was dann? Das hieß doch, dass wir krank werden letztendlich. Seele, Herz und dann irgendwann auch Körper. Was machen wir dann? Dann kommen wir zu dem, mit dem wir heute angefangen haben. Jesus Christus. Durch seinen Tod am Kreuz hast du die unglaublich wunderbare Möglichkeit bekommen, Schuld und Fehler und Sünde vergeben zu bekommen. Nicht unter den Teppich gekehrt, dass es noch irgendwo in der Seele schlummert, sondern wirklich vergeben zu bekommen. Was du Jesus gibst, was du Gott gibst, ist weg, ausradiert, kommt nicht wieder. Mit anderen Worten, nimmt dir Gott deine Schuld von deinem Herzen, von deiner Seele wieder weg. Und das wiederum hat auch Auswirkungen dann deinen Körper, auf deine Gesundheit. Oder ist das nicht logisch? Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wahnsinn. Persönlich formuliert, er vergibt dir die Sünden und reinigt dich von jedem begangenen Unrecht. Das macht die Seele frei. Gott macht die Seele frei durch Jesus, weil wirklich die Sünden, bildhaft gesprochen, von dir mit an sein Kreuz genagelt worden sind und dadurch für alle Zeiten weg sind. Deine Schuld vor Gott zu bekennen im Gebet und ihn durch Jesus Christus um Vergebung zu bitten, macht deine Seele und dein Herz frei und so erhältst du Gesundheit. Und das ist allerdings ein tägliches Geschäft und ein tägliches Gebet. Denn wir alle schaffen es nicht, noch niemals einen Tag, wenn überhaupt eine Stunde, dass wir uns an die 10 Gebote halten. Und dann nochmal zurück zu dem schönen Spruch von Gott. der sagt, ich bin dein Arzt, ist missverstanden worden, wird auch immer noch missverstanden. Schreckliche Beispiele erlebt. Dieser Satz bedeutet nicht, dass du nur zu Gott gehen darfst, dass er dein privater Arzt ist und sonst kein anderer. Nein, hier ist wieder das Verstehen gefordert, mit dem Verstand, den Jesus dir hoffentlich öffnet. Alles kommt von Gott. Wirklich alles in dieser Welt und auch alles, was es gibt. Auch alles Wissen, auch alle Wirkstoffe. Auch in der Bibel wird Balsam, Feigenkuchen, Öl und Wein als Medizin eingesetzt. Ja, wenn du krank bist, kann dich Gott wieder gesund machen. Das ist wahr. Das ist in der Bibel zu lesen, an ganz vielen Stellen. Und dafür kann Gott alles nutzen, was ihm zur Verfügung steht. Was es auf dieser deiner Welt gibt. Das von ihm geschaffene Immunsystem, ohne die kein Arzt, kein Mediziner irgendwas machen könnte. Gott hat es geschaffen, das Immunsystem. Dadurch wirkt er. Durch Ärzte oder kluge, erfahrene Menschen wirkt Gott. Das Wissen kommt von Gott. Die Wirkstoffe, die Chemie, die Biologie, all das, was nötig ist, kommt von Gott. Das haben wir Menschen nicht erfunden. Wir haben es zusammengemixt. Aber benutzen das, was Gott geschenkt hat. Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Und woher kommt das Kraut, bitteschön? Nicht von uns. Gottes Schöpfung. Kräuter, Medikamente und auch Wunder. Gott hat alles zur Verfügung, um Gesundheit zu schenken, um Heilung zu schenken. Gott ist alles möglich und nutzt auch alle Möglichkeiten. Schließe keine aus. Gott wirkt alles in allem. Mit Gott hast du viel mehr Möglichkeiten, gesund zu werden, als ein Mensch, der nicht an Gott, an Jesus glaubt. Eine Möglichkeit, die ich nicht verschweigen will, um gesund zu werden, findest du im Jakobusbrief im Neuen Testament. Ich lese es vor, Kapitel 5, Verse 14, 15. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Die ältesten Gemeinde sind nicht die alle, die über 100 sind, sondern es sind die Kirchenvorsteher, woanders heißt das Presbyter, oder Berlin-Brandenburg Gemeinde, Kirchenratsvorsitzende. Wenn du krank bist, sprich die Ältesten der Gemeinde an, dass sie für dich beten. Das ist ein Tipp, der in der Bibel steht. Und ich denke, dann solltest du ihn auch ernst nehmen. Und deswegen bieten wir das hier in der Gemeinde auch an. Ist nichts Komisches oder so. Ist einfach nur so, dass wir die Person, die krank ist, zusammenkommen und einfach ein ganz normales Gebet sprechen. Jeder der Ältesten, der da ist, spricht das Gebet. Und dann aber bitte genau auf die Worte von Jakobus achten. Auch oft missverstanden. Wenn die Ältesten für dich beten, steht da nicht, dann bist du gesund, schon springst wie ein junges Reh hin und her. Da steht in Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Gesundheit wird nicht garantiert. Aber was hier steht, ist nicht mit vielleicht, wenn, falls, aber dekoriert, sondern was hier steht, ist tatsächlich ein Versprechen Gottes in deiner Krankheit. Gott wird dir helfen. Und er wird dich aufrichten. Das muss nicht unbedingt heißen, dass du gesund wirst, was wir eben schon hatten. Sondern das kann genauso gut heißen, dass Gott dir schenkt, deine Krankheit anzunehmen, dass du leben kannst, trotz deiner Krankheit, trotz Schmerz und Leid. Lass dir von keinem Menschen einreden. Du bist krank, weil du nicht genug glaubst. Du bist krank, weil du nicht genug betest. Du bist krank, weil du nicht richtig betest. Wer das behauptet, hat die Nachfolge Jesu verlassen, und zwar komplett. Wenn Jesus sagt, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein kleines Senfkorn, kann Berge versetzen. Wenn das bisschen Glaube ausreicht, um Berge zu versetzen, dann liegt es nicht an deinem Glauben, wenn du nicht gesund wirst. Lass dir das von niemandem einreden. Rede mit Jesus. Rede mit Gott, lies in der Bibel. Das ist das Fundament. Nicht, was Menschen, Prediger, Pastoren, Bischöfe, der Papst behauptet, sondern was in der Bibel steht, ist dein Fundament. Deswegen lass es dir von Gott, von Jesus, von dem Heiligen Geist erklären. Um deinetwillen und deiner Gesundheit willen. Es gibt noch viel mehr zu diesem Thema zu sagen. In der Hausarbeit würde ich sagen, Malte kennt das bestimmt, leider reicht der Platz nicht aus. Er würde den Raum dieser Arbeit sprengen. Deswegen muss ich hier leider aufhören. Aber es ist ein spannendes Thema. Wenn du mehr Infos dazu haben willst, Gebet, Herr, öffne mir mein Herz, Herr, öffne mir meinen Verstand und dann lies mit den Fragen und Zweifeln, die du hast, in der Bibel. Und dann geht es dir wie den Jüngern heute im Bibeltext, dass du Dinge verstehst. Und wenn es Dinge gibt, die du noch nicht verstehst, dann wiederhol das immer wieder. Denk dran, 3 Jahre haben die Jünger gebraucht, das zu kapieren, was eigentlich offensichtlich war. Tja, das können wir aus dem Predigtext heute mitnehmen. Das können wir mitnehmen zu dem Thema Krankheit und Gesundheit. Bibel lesen mit Fragen und Zweifeln und Antworten auch beim Lesen erwarten. Denn Gott möchte dir diese Hilfestellung geben. Gebet, Vergebung, all das, was dich gesund machen kann. Du musst ihn einfach nur drum bitten. Und dann vergiss nicht, manchmal braucht man eben auch Geduld. Dieses Thema Krankheit und Gesundheit war nur ein Beispiel, wie man an die Bibel herangehen kann. Und Jesus zeigt mit den Jüngern, dass es funktioniert und geht. Nur wenn du nur da sitzt, Däumchen drehst und nichts unternimmst, dann wirst du auch nicht erfahren und verstehen, was Gott mit manchem meint. Deswegen lies die Bibel. Mein weiterer Tipp und mein Lieblingstipp eigentlich von mir an dich. Lies die Bibel, bete und dann wirst du merken, dass der Glaube an Jesus Leben bedeutet. Dein Leben. Zum Schluss, das ist jetzt wirklich der Schluss, ein Versprechen. Die nächste Predigt am 19. April ist es, glaube ich, wird kurz werden. Amen.